Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Po Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Außenminister Radosław Sikorski sieht in dem neuen Ukraine-Fonds der NATO ein Signal an Putin, dass dieser den Krieg nicht gewinnen könne. Und wie schafft man Anreize für junge Ärzte, damit diese das Land nicht Richtung Westen verlassen? Ja, unter anderem zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, wie geht es weiter in den polnisch-israelischen Beziehungen? Über die Spannungen auf der Linie Warschau-Tel Aviv sprechen wir mit Professor Waldemar Czachur von der Universität Warschau und wir ziehen eine Zwischenbilanz aus einem Stipendienprogramm, das ukrainischen Wissenschaftlern die Rückkehr zur Forschung ermöglichen soll. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Außenminister Sikorski, neuer NATO-Fonds für die Ukraine, ist ein Signal an Putin, dass er nicht siegen wird. Und Rote Mohnblumen, erster Film über die Schlacht von Monte Cassino, kommt in die Kinos. Die Einrichtung eines speziellen Fonds für die Ukraine ist ein Signal an Putin, dass er den Krieg gegen dieses Land nicht gewinnen wird, sagt Polens Außenminister Radosław Sikorski. Es geht um eine Summe von 100 Milliarden Dollar. Über 5 Jahre. Den Vorschlag hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Alliierten vorgelegt. Polen hat ihn unterstützt. Es ist wichtig, dass Putin versteht, dass wir langfristig planen können und dass er diesen Konflikt nicht innerhalb von ein paar Monaten oder sogar Jahren gewinnen kann. Als Nordatlantische Allianz sind wir ihm wirtschaftlich um das 20-fache überlegen und falls notwendig auch für einen langwierigen Konflikt gerüstet, erklärte der polnische Außenminister. Die Idee hinter dem Fonds ist, dass die Allianz die Koordination der Aufrüstung der Ukraine von den USA übernimmt und die Ausbildung ukrainischer Soldaten überwacht. Bisher hatte die NATO gezögert, sich zu engagieren, um nicht den Eindruck zu erwecken, Konfliktpartei zu sein. Diese Bedenken scheinen nun überwunden. Zudem scheint die NATO sich gewissermaßen auf die kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA vorzubereiten und möchte die Unterstützung für die Ukraine institutionalisieren. Donald Trump hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die finanzielle Hilfe für Kiew einzustellen. Durch die Schaffung eines von der NATO geführten Fonds mit einer gerechten Lastenverteilung unter den Mitgliedstaaten wäre ein Rückzug aus der Unterstützung schwieriger. Die Gestaltung des Fonds soll in den kommenden Wochen und Monaten konkretisiert werden. Im vergangenen Jahr habe der Energiekonzern Orlen ein amerikanisches Unternehmen beauftragt, den aktuellen Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz auszuspionieren, informierte der Minister für Staatsvermögen Borys Budka in einem Interview mit TVN24. Für diese Überwachung sei rund 500.000 Zloty, etwa 111.000 US-Dollar, gezahlt worden. Die Überwachung habe einen Monat vor den Parlamentswahlen stattgefunden, während Sienkiewicz im Wahlkampf aktiv war. Wie Budka betonte, sei Sienkiewicz ein vertrauter Mitarbeiter des Premierministers und Teil des engen Wahlkampfteams gewesen. Budka erklärte weiter, dass der Bericht allgemein bekannte Informationen über Sienkiewicz' geschäftliche Aktivitäten und die von ihm beschäftigten Experten enthielt. Neben Sienkiewicz seien auch andere namhafte Politiker der damaligen Opposition und heutigen Regierungsparteien von einem Privatdetektiv ausspioniert worden. Budka ließ durchblicken, dass die Überwachungsaktion möglicherweise auch Mitglieder der damaligen Regierung inklusive des Premierministers betraf. Auf die Frage, wie er in den Besitz des Überwachungsberichts kam, antwortete Budka: Wir entdecken solche Dinge. Die Dokumente wurden inzwischen den zuständigen Behörden übergeben. Bei dem Wiederaufbau des von Russland besetzten Mariupols in der Ukraine sind deutsche Firmen involviert. Dies ergab eine investigative Recherche in Deutschland. Baumaterialien mit Logos deutscher Firmen sind von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland entdeckt worden. Die Redaktion von Monitor hat hunderte russische Propagandabilder und Videos aus Mariupol analysiert und unter anderem Stapel von Materialien der Firma Knauf auf Baustellen gefunden. Anlässlich des 80. Jahrestags präsentiert Krzysztof Łukasiewicz' Film Rote Mohnblumen die heroische Eroberung von Monte Cassino durch das 2. polnische Korps, die den Alliierten im Zweiten Weltkrieg den Weg nach Rom ebnete. Der Film, der ab heute in den polnischen Kinos zu sehen ist, ist die erste polnische Produktion, die sich diesem historischen Ereignis widmet. Lech Parel, Leiter des Amtes für Kriegsveteranen und Verfolgte, lobt Rote Mohnblumen als ein episches Meisterwerk, das die Zuschauer tief berührt. Er hebt hervor, dass der Film mit großer schauspielerischer Leistung nicht nur die strategische Bedeutung der Schlacht darstellt, sondern auch die persönlichen Opfer und den heldenhaften Einsatz der polnischen Soldaten. Es ist eine Geschichte von Mut, Verlust und schließlich triumphalem Sieg, die zeigt, wie die Soldaten trotz ihrer Ängste eine außergewöhnliche Entschlossenheit an den Tag legten, so Parel. Der Film gibt Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Schlacht um Monte Cassino, von der persönlichen Motivation und Entschlossenheit bis hin zum allgegenwärtigen Kampf ums Überleben unter den Bombenangriffen. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Die Zahl der jungen Ärzte, die ins Ausland auswandern wollen, sei rückläufig. Dennoch würden etwa 10% der Medizinabsolventen eine solche Migration planen, im Vergleich zu 13% im Vorjahr, berichtet die Rzeczpospolita. Diese Information stamme aus einer Studie mit dem Titel Migrationspläne von Medizinstudenten, die vom Zentrum für Migrationsforschung an der Universität Warschau durchgeführt wurde und sich auf Medizinstudenten im sechsten Semester beziehe. An der Umfrage dieses Jahres hätten mehr als 500 polnischsprachige und über 100 ausländische Studenten teilgenommen. Vor allem junge Ärzte aus großen Bildungszentren würden eine Ausreise erwägen. Bevorzugte Ziele seien Deutschland, Schweden und Großbritannien. Die meisten Befragten würden diesen Schritt nach ihrem Praktikum oder ihrer Spezialisierung in Erwägung ziehen. Bevorzugt in den Bereichen Psychiatrie, Chirurgie, Gynäkologie und Pädiatrie. Um die Abwanderung von Ärzten zu verhindern, so das Blatt weiter, sei eine Änderung in der Organisation des Gesundheitswesens notwendig. Denn als Gründe für eine Migration würden die Studenten die Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, die Organisation des Gesundheitssystems sowie die Gehaltshöhe nennen. Darüber hinaus hätten viele der Befragten auch die soziopolitische Lage in Polen als einen Grund angeführt. Obwohl dieser Faktor im letzten Jahr als der wichtigste angesehen wurde, sei er heute zwar immer noch relevant, aber nicht mehr so ausschlaggebend wie in den Vorjahren. Nach Ansicht der Soziologen geht es nicht nur darum, wer in Polen an der Macht sei, sondern auch um die Wahrnehmung der Mediziner in der Gesellschaft. Viele Medizinstudenten hätten den Eindruck, dass Patienten den Ärzten die Schuld am schlechten Funktionieren des Gesundheitssystems geben. Sie würden deren Kompetenz in Frage stellen und ihnen den notwendigen Respekt verweigern. Weltanschauliche Fragen wie die Abtreibung oder sexuelle Orientierung seien ebenfalls als Gründe genannt worden, so Rzeczpospolita. Der kürzliche Beschuss eines Hilfskonvois und der Tod von 7 Freiwilligen im Gazastreifen sorgt weiterhin für große Emotionen in Polen. Die israelischen Soldaten seien überzeugt von ihrer Straflosigkeit und der politischen Unterstützung für ihre Taten. Sie würden glauben, dass humanitäre Organisationen Komplizen der Hamas seien, erklärt Dr. Wojciech Szewko vom Zentrum für Terrorismusforschung an der Collegium Civitas Hochschule im Interview mit Dożecie. Diese Überzeugung würden sie aus Foren, Fernsehsendungen oder den Erklärungen israelischer Politiker und Regierungsvertreter ziehen. Einige israelische Politiker hätten in ähnlichen Situationen sogar erklärt, dass sie solche Handlungen belohnen und nicht bestrafen würden. Im Falle des Angriffs auf den humanitären WCK-Konvoi, bei dem ein polnischer Staatsbürger getötet wurde, seien mindestens 2 Konventionen gegen Kriegsverbrechen verletzt worden. Diese verbieten das absichtliche Anvisieren von Zivilisten und Angriffe auf humanitäre Vertreter sowie UN-Friedenstruppen. In diesem Falle handelt es sich um einen vorsätzlichen Angriff auf Zivilisten, die zudem Vertreter humanitärer Organisationen waren. Einige israelische Medien hätten berichtet, dass es keine Verwechslung des Ziels gegeben habe und die israelische Armee sich bewusst gewesen sei, dass es sich um humanitäre Fahrzeuge handelte, so Szewko. Die israelische Armee verwende künstliche Intelligenz, um Ziele im Gazastreifen zu bestimmen und Angriffe auszuführen, berichtet indes Wprost. Der Prozess sei fast vollständig automatisiert und die maschinellen Auswertungen würden wie menschliche Entscheidungen behandelt. Soldaten würden nur etwa 20 Sekunden investieren, um zu überprüfen, ob das vom Algorithmus ausgewählte Ziel ein Mann sei, der Waffen tragen könnte. Und es sei diese fortschreitende Automatisierung gewesen, die zu dem Angriff auf Mitarbeiter der World Central Kitchen geführt haben könnte, bei dem unter anderem der Pole Damian Sobol ums Leben gekommen sei. Auch israelische Medien würden berichten, dass ein Algorithmus mit minimaler menschlicher Beteiligung die Ziele der Angriffe wähle. Dies würde die Bombardierung eines humanitären Konvois erklären, der deutlich markiert war und dessen Route den israelischen Streitkräften bekannt gewesen sein soll, so Prost. Und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Wir bleiben noch bei der Politik und bei den Spannungen auf der Linie Warschau-Tel Aviv, in deren Folge das Auswärtige Amt den israelischen Botschafter vorgeladen hat. Den Umgang der israelischen Behörden mit dem Beschuss des Hilfskonvois kommentiert Professor Waldemar Czachur von der Universität Warschau im Gespräch mit Jakub Kokler.
In den letzten Tagen gab es gewisse Spannungen zwischen Warschau und Tel Aviv. Im Gazastreifen wurden 7 Mitarbeiter der humanitären Organisation World Central Kitchen getötet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnete den Tod dieser Menschen als tragischen Fall eines unbeabsichtigten Beschusses unschuldiger Menschen durch israelische Kräfte. Könnten solche Vorfälle die Einstellung der Europäer gegenüber Israel verändern?
Sicher. Wir spüren schon nicht nur in Polen, aber in vielen europäischen Ländern eine Schere, die entsteht, die größer wird zwischen der Meinung der politischen Eliten, in denen das starke Bewusstsein für die Geschichte dieses Landes und Holocaust vor allem steckt. Also hinter dieser Meinung steckt das Bewusstsein, die Sensibilisierung für das Leiden der Juden während des Zweiten Weltkrieges und der Meinung der Bevölkerung, die sich vielleicht auch in der Geschichte auskennen, aber anders denken. Und diese Situation sehen wir in Frankreich, diese Situation sehen wir auch in Deutschland. Da waren es auch im Vergleich zum Beispiel zu Polen sehr viele Demonstrationen, die Palästinenser unterstützt haben und nicht die Israelis. In Polen gab es solche Demonstrationen kaum. Und das bedeutet, in der Gesellschaft herrschen andere Emotionen, gibt es ein anderes Set an Reaktionen als in den politischen Eliten. Und das ist auch gefährlich, muss man sagen, insofern als es zu bestimmten Spannungen, innenpolitischen Spannungen in großen europäischen Ländern kommen kann. Und das sollten wir auch vermeiden. Auch in Polen sieht man, dass sich die vielleicht jetzt nicht zu sehr, meiner Meinung nach, wie in Deutschland, aber diese Spaltung zwischen der Meinung der Bevölkerung und der Meinung der politischen Eliten sehe ich auch. Aber es gibt natürlich Politiker, die das für politische Zwecke nutzen. Eben das, dass sich der Netanyahu nicht explizit entschuldigt hat für das, was die israelische Armee gemacht hat. Nämlich dieser tragische Fall eines unbeabsichtigten Beschuss des unschuldiger Menschen oder eine Konstruktion, nämlich ein großer Fehler, der nie passieren durfte, ist immer noch Andeutung auf den Schuldigen, aber keine Entschuldigung. Und da würde ich mir wünschen, dass der Premierminister Netanyahu klarere Worte findet, zumal er auch im Hinterkopf haben muss, dass das in Europa anders ankommt, als er vielleicht denkt.
Zu dem Fall hat sich auch Jakob Livner geäußert, das ist der israelische Botschafter in Polen. Er sagte, dass der stellvertretende Seemarschall und Spitzenpolitiker der Konföderation, das ist eine sehr konservative Partei, Krzysztof Bosak, Israel Kriegsverbrechen und die Terrorisierung humanitärer Organisationen vorwirft, um die Palästinenser auszuhungern. Der Botschafter merkte auch an, dass Bosak bis heute die Massaker, die von der Hamas am 7. Oktober verübt wurden, nicht verurteilt hat und dass einer seiner Parteikollegen, ein rechtsextremer Aktivist, wie es Livner bewertet hat, eine Hanukkah-Menorah mit einem Feuerlöscher gelöscht hat. Wäre eine Entschuldigung in dieser konkreten Situation nicht angebrachter?
Sie meinen die Entschuldigung seitens des Botschafters. Klar, also das, was ich auch gesagt habe in Bezug auf den Netanyahu, auf den Ministerpräsidenten Netanyahu, wenn man Dinge eskaliert, zementiert man bestimmte Unterschiede und Spaltungen. Und das sollte nicht im Interesse von Israel sein, auch nicht in unserem Interesse, muss man auch deutlich sagen. Dass er so scharf auf die Worte von Krzysztof Bosak reagiert, finde ich auch jetzt nicht so diplomatisch elegant. Klar ist der Krzysztof Bosak der stellvertretende Seemarschall einer relativ kleineren Partei und einer eher radikaleren Partei oder einer der radikalsten Partei im polnischen Sejm und, was natürlich jetzt nicht Krzysztof Bosak entschuldigen sollte, aber für den Botschafter wichtig sein könnte. Wir haben Wahlkampagne in Polen. Jetzt am Wochenende wird in Polen gewählt, nämlich die Selbstverwaltung wird gewählt. Deswegen müsste der Botschafter das auch mit berücksichtigt haben, dass seine Worte nicht unbedingt gegen Israel gerichtet sind, sondern seine Kräfte, seine potenziellen Wähler mobilisieren sollte. Also dass diesen Austausch, den wir auf der Plattform X gesehen haben, das dient jetzt nicht dem, worüber wir gesprochen haben, dient jetzt nicht dem, dass sich die antisemitische Haltung verringert. Gerade in den radikaleren Kräften, sie warten nur auf solche Situationen, sie freuen sich über solche Situationen, sie fühlen sich bestätigt in ihren Parolen, in ihren Verschwörungstheorien, und das sollte der israelische, aus meiner Sicht sollte der israelische Botschafter eher vermeiden.
Nachdem unter anderem ein Pole durch israelische Streitkräfte getötet wird, zu sagen in Bezug auf einen Teil der polnischen Politiker, dass Zitat, Antisemiten stets Antisemiten bleiben würden. Zitat Ende, das ist schon wenig diplomatisch.
In der Tat. Also der israelische Botschafter hat jetzt die Chance verpasst, wie das Churchill immer sagte, zweimal darüber nachzudenken, um nichts zu sagen. Gut.
Oder einfach zu schweigen, wie das der französische Präsident mal über die Polen gesagt hat.
Genau.
Über die Beziehungen zwischen Polen und Israel nach dem Beschuss des Hilfskonvois von World's Central Kitchen Anfang dieser Woche hat Jakub Kokla mit Professor Waldemar Czachur gesprochen. Wir sind gleich wieder da, dann mit einer Zwischenbilanz des Stipendienprogramms Forschungsperspektive Ukraine. Bleiben Sie dran.
Potarga wiatr, po co więc wracać do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdzie świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. Choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Wir haben viel voneinander gelernt, sagt Olga Gontarska, sie ist Historikerin und Koordinatorin des Stipendienprogramms Forschungsperspektive Ukraine. Das Programm richtet sich an ukrainische Wissenschaftlerinnen, die ihrer Arbeit aufgrund des Kriegs nicht mehr in ihrer Heimat nachgehen konnten. Nun wurde die erste Phase beendet. Josefine Schwag hat die Historikerin um eine Zwischenbilanz gebeten.
Ich sitze hier mit Olga Gontarska. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Deutschen Historischen Institut. Dzień dobry. Mit Beginn des Angriffskrieges wurde ein Stipendienprogramm gestartet. Das hat geflüchteten ukrainischen Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit gegeben, ihre Forschungsarbeit hier in Polen fortzusetzen, in einer sicheren Umgebung. Der Ort, an dem die Stipendiaten oder Stipendiatinnen hauptsächlich untergekommen sind, ist das DHI Warschau, wo wir uns heute auch befinden. Und an dem Institut arbeitest du. Welche Leistungen umfasst das Programm?
Das Stipendiumprogramm heißt Forschungsperspektive Ukraine und ist durch Deutsches Historisches Institut in Warschau und von der Max-Weber-Stiftung realisiert. Unsere Stipendiatinnen sind aus verschiedenen Städten und Regionen der Ukraine gekommen, aus Kiew, Kharkiv, Uman, Dnipro. Insgesamt 7 Personen. 2 von ihnen haben bei uns für eine kürzere Zeit geblieben. Eine hat entschieden, in die Ukraine zurückzukommen. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen, Zeiträumen. Das sind Forschungsprojekte zur Frühneuzeit, zur Sozial- und Wissenschaftsgeschichte. Am wichtigsten für uns war, eine gute Atmosphäre zu bilden und eine Möglichkeit zu geben, um nach Polen zu kommen, die Arbeit fortzusetzen und ihre Projekte zu entwickeln.
Du hast dich sehr viel mit der Ukraine beschäftigt, in deiner Forschung, in deinen früheren Tätigkeiten und auch jetzt. Und du sprichst Ukrainisch und selbstverständlich Polnisch und Deutsch, wie wir hören. Und du hast die Stipendiatinnen hier unterstützt. Wie sah das genau aus? Was brauchten diese Menschen für Unterstützung?
Die Bedürfnisse haben mit der Zeit verändert. Am wichtigsten war zuerst, diese Umgebung und gute Atmosphäre zu machen, um unsere Stipendiatinnen zu willkommen und um einfach die Zeit geben, um zu wissenschaftlichen Tätigkeiten zurückzukommen. Und sehr wichtig war die Zusammenarbeit. Alltägliche Zusammenarbeit. Unsere Kolleginnen haben an alle Veranstaltungen des Instituts teilgenommen und möchte ich betonen, dass es kein einseitiger Transfer war. Also wir haben voneinander sehr viel gelernt. Das war auch für uns eine Möglichkeit, unsere Perspektive zu verändern, verschiedene Dinge, die mit unserer eigenen Forschung verbunden ist, uns zu überlegen. Ja, das denke ich, war am wichtigsten.
Die ersten Stipendiatinnen kamen ja bereits ganz kurz nach dem Angriff, vor ja, ungefähr 2 Jahren. Wie war es möglich, dieses Programm so schnell zu realisieren?
Das Geheimnis liegt meiner Meinung nach im Pflichtbewusstsein, Moralenpflichtbewusstsein und im Mut der Leitung, diese große Verantwortung für dieses besondere Programm zu nehmen. Und hier vielen Dank an Professor Miloš Rzeznik und Professor Ruth Leiserowicz.
Vielleicht kannst du die ukrainische Forschungslandschaft mal einordnen. Wie sieht die im historischen Bereich aus?
Das ist eine so schwere, weil so breite Frage. Vielleicht kann ich etwas über die Herausforderungen der polnisch-ukraine-Forschung und auch deutschen Ukraine-Forschung erzählen. Die größte Herausforderung ist, aus dem Schwerpunkt polnisch-ukrainischen Beziehungen auszugehen. Und im deutschen Fall, ich sehe es ein bisschen anders, das größte Problem ist, dass die osteuropäische Forschung noch ist sehr an Russland konzentriert. Und manchmal das Thema des Krieges in der Ukraine ist für russische Forschung genutzt, zur Entwicklung der russischen Forschung.
Außer den Sachen, die wir natürlich in den Nachrichten sehen, was sich im Stadtbild verändert hat. Was hat sich denn noch im Hinblick auf die Forschung verändert?
Es ist sehr wichtig, dass wir überhaupt nicht uns vorstellen können, wie alltägliches Leben in Ukraine aussieht. Es gibt verschiedene Probleme. Die zerstörte Infrastruktur, Probleme mit dem Transport, mit dem Strom, auch langzeitiger Stress. Und das ist alles auch mit wissenschaftliches Leben verbunden. Wenn ich mit meinen Kollegen, Wissenschaftlern, Historikern spreche, die in der Ukraine jetzt bleiben, fühle ich, dass es ist sehr schwer für sie, die richtigen Worte zu finden, um diese Erfahrung zu erzählen. Und wenn es geht um die Veränderungen in der wissenschaftlichen Gesellschaft, wenn wir über diese Beziehungen Deutschland, Polen, Ukraine sprechen, ich denke, wir sind einfach im Prozess. Was wir machen können, ist Fragen zu stellen, beobachten, fragen, welche Hilfe konnte notwendig sein.
Was können denn jetzt derartige Stipendienprogramme wie dieses unter anderem auch leisten in dieser Hinsicht?
Es konnte hilfreich sein, verschiedene Programme für diese, die in der Ukraine bleiben, zu entwickeln. Zum Beispiel, wir können nicht vergessen, dass sehr viele Wissenschaftler, Männer in Ukraine bleiben und nicht ausreisen können. Und sie brauchen auch Unterstützung. Für uns ist es sehr schwer, uns diese Situation vorzustellen. Und Programme zu entwickeln, die nur unserer Meinung helfen konnten, ohne einen Dialog zu entwickeln, um diese Bedürfnisse kennenzulernen. Ich denke, wir sollen einfach diese, die Hilfe brauchen, fragen. Was können wir machen?
Mit der Historikerin Olga Kontarska hat Josefine Schwag gesprochen. Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lisa. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.